Sehr schön. Wir haben ein bisschen sortiert. Sieht gut aus. So, jetzt habe ich die Seite endlich auseinandergebracht. Jetzt können wir loslegen. Ihr Lieben, ich möchte euch mit ein paar Fragen, mit ein paar Sachen heute abholen. Kennt ihr das vielleicht? Du machst jeden Tag deine stille Zeit. Du bist treu. Du suchst Gott. Aber in der letzten Zeit fühlt sich's irgendwie total trocken an. Es ist mehr Pflichterfüllung als eine erfüllte Zeit, die du dort verbringst mit Gott. Anderweitig fragst du, was gerade dran ist und versuchst von Gott zu empfangen, was er vorbereitet hat und was er gerade tun will. Und du merkst aber auch, das verläuft im Sand, du bleibst irgendwie drin stecken. Du wartest auf eine Antwort des Himmels, auf eine Führung, aber vergebens. Du bist gehorsam, du willst gehorsam sein, aber was das jetzt in deiner konkreten Situation bedeutet, da bist du dir nicht so sicher. Du suchst nach Gottes Wegen, aber Gottes Führung, die lässt du oder vermisst du häufig in deinem Leben. Du erlebst immer wieder Ungerechtigkeiten, wie du ungerecht behandelt wirst, und du bittest ernstlich darum, dass es Gott sich darum kümmert, aber nichts da. Die Ungerechtigkeit bleibt bestehen und du leidest weiter darunter. Und zu guter Letzt, du sehnst dich nach einer intensiven Gemeinschaft mit Gott, nach dieser beglückenden und ganz tiefen Erfahrung, dass Gottes Gegenwart nicht nur theoretisch, sondern praktisch, greifbar, handfest da ist. Aber nichts. Vielleicht kennt ihr diese Situation, vielleicht kennt ihr diese ganzen Dinge und vielleicht geht es dir in deinem Christsein auch so. Und dann betest du vielleicht manchmal. Betest sowas wie in dieser Art: Herr, ich mach doch alles, was ich tun soll, aber irgendwie reicht's nicht. Ich bin dir gehorsam, versuch dich zu lieben, aber es scheint dich nicht zu interessieren. Warum lässt du dich nicht finden? Warum hörst du Gebete nicht? Warum kommst du mir nicht nahe? Vielleicht sind das so Dinge, die du mal betest, vielleicht nicht in dem genauen Wortlaut, aber in dem Sinne. Und du suchst und du fragst und du krankst daran, dass nichts passiert. Und all das, was ich euch jetzt so ein bisschen versucht habe, mit eigenen Worten vorzustellen, ist das, was wir heute als Predigttext haben und noch mehr. So ging es dem Volk Gottes immer wieder. Und es ist erschreckend, was die Bibel uns da manchmal an erschreckenden und konkreten Antworten gibt. Lasst uns hören auf das Wort Gottes aus Jesaja 58. Rufe aus voller Kehle, schone nicht, erhebe deine Stimme wie ein Schofarhorn und verkündige meinem Volk seine Übertretungen und dem Haus Jakobs seine Sünde. Sie suchen mich Tag für Tag und begehren, meine Wege zu kennen, wie ein Volk, das Gerechtigkeit geübt und das Recht seines Gottes nicht verlassen hat. Sie verlangen von mir gerechte Urteile, begehren die Nähe Gottes. Warum fasten wir und du siehst es nicht? Warum kasteien wir unsere Seelen und du beachtest es nicht? Seht, an eurem Fastentag geht ihr euren Geschäften nach und treibt alle eure Arbeiter an. Siehe, ihr fastet, um zu zanken und zu streiten und dreinzuschlagen mit gottloser Faust. Ihr fastet gegenwärtig nicht so, dass euer Schreien in der Höhe Erhörung finden könnte. Meint ihr, dass mir ein solches Fasten gefällt? Wenn der Mensch sich selbst einen Tag lang quält und seinen Kopf hängen lässt wie ein Schilfhalm und sich in Sacktuch und Asche bettet, willst du das ein Fasten nennen und einen dem Herrn wohlgefälligen Tag? Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, dass ihr ungerechte Fesseln losmacht, dass ihr die Knoten des Jochs löst, dass er die Unterdrückten freilasst und jegliches Joch zerbrecht. Besteht es nicht darin, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst und arme Verfolgte in dein Haus führst? Dass wenn du einen Entblößten siehst, du ihn bekleidest, und dich deinem eigenen Fleisch nicht entziehst, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird rasche Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Du wirst schreien und er wird sagen, hier bin ich. Wenn du das Joch aus deiner Mitte wegtust, das höhnische Fingerzeigen, das unheilvolle Reden, wenn du dem Hungrigen dein Herz darreichst und die verschmachtete Seele sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Der Herr wird dich ohne Unterlass leiten und deine Seele in der Dürre sättigen und deine Gebeine stärken. Du wirst sein wie ein wohlbewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, deren Wasser niemals versiegen. Und die aus dir hervorgehen, werden die Trümmer der Vorzeit wieder aufbauen. Du wirst die Grundmauern früherer Geschlechter wieder aufrichten. Und man wird dich nennen, der die Bresche vermauert und die Straßen wiederherstellt, damit man dort wohnen kann. Wenn du am Sabbat deinen Fuß zurückhältst, dass du nicht an meinem heiligen Tag das tust, was dir gefällt, wenn du den Sabbat deine Lust nennst und den heiligen Tag des Herrn ehrenwert, wenn du ihn ehrst, so dass du nicht deine Gänge erledigst und nicht dein Geschäft treibst, noch nichtige Worte redest, dann wirst du an dem Herrn deine Lust haben, und ich will dich über die Höhen des Landes führen und dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob. Ja, der Mund des Herrn hat es verheißen. Ein ganzes Kapitel Bibel heute als Predigttext, als Wort, was uns Gott mitgibt. Und ja, wie ihr schon mitgekriegt habt, wenn wir heute mit den Fastentagen starten, dann ist es was, wo ich ein Wort nehme, was bewusst zu dem Fasten passt und was dahin gehört. Und was uns auch nochmal zeigt, wie wir fasten sollen. Und nicht nur das. Also wenn jetzt jemand sagt, nee, das mit dem Fasten, das geht mich eh nicht an, da bin ich raus, da mache ich nicht mit, dann ist das deine freie Entscheidung, aber dann hör trotzdem zu, weil du hier in dem Wort trotzdem ganz viele Sachen finden wirst, die Gott dir auf oder mitgibt, wo er dir zeigt, wie du leben sollst und wie es eben nicht ist, damit du ihn erfährst, damit du ihm wohlgefällig lebst. Okay, ihr Lieben, das Volk Gottes, wie eingangs erwähnt, kannte das Dilemma. Das Dilemma eines Gottes, der viel verheißt, viele Verheißungen gibt und der sich finden lassen will, aber dann komisch verborgen und fern ist. Wo man ruft und keiner antwortet, wo man betet und niemand erhört, wo man sucht und niemand findet. Das Volk Gottes schloss darauf, ganz klarer Fall, wer trägt Schuld? Wir machen doch alles, was wir machen sollen. Gott. Dem schiebt man den schwarzen Peter zu. Er ist derjenige, bei dem klemmt die Säge. Wenn wir doch alles machen, so wie wir es machen sollen und schön den Schein haben, dass wir doch feine Juden sind, feine Christen sind, dann ist es doch was, dann muss doch Gott jetzt in der Gleichung mitmachen. Dann muss er dich doch finden lassen, dann muss er doch antworten, dann muss er doch. Das Volk Gottes fragt Tag für Tag im Gebet nach Gott, nach seinem Willen, als ob es eine Nation wäre, die Gerechtigkeit übt und das Recht ihres Gottes nicht verlassen hat. Und gleichzeitig, wenn man das Alte Testament anschaut, wenn wir vielleicht manchmal in unser Leben schauen, in Wirklichkeit lebt es jedoch gleichzeitig in Übertretung und Sünde. In einem ähnlichen Zustand musste der Herr Jesus später bei den Pharisäern und Sadduzäern, bei den Schriftgelehrten seiner Tage anprangern. Und sind nicht auch wir, die wir als Christen mit Gott unterwegs sind und die eigentlich sagen, hey, wir sind doch mit Gott so eng, so close. Ist es da nicht etwas, wo wir auch manchmal es merken, dass manchmal mehr Sein als Schein ist. Zumindest in der frühen Christenheit gab es das. Siehe 2. Timotheus 3, Vers 5. Da sagt Paulus über eine Christenheit, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Das heißt, die waren äußerlich, haben die sich genauso verhalten, wie sich Christen zu verhalten haben, aber innerlich war leer. Innerlich war nichts da. Kraft konnte man in ihrem Leben vergeblich suchen. Also wir sehen das, das ist nicht nur ein Problem von Juden. Es ist nicht nur ein Problem des Volkes Israels, sondern es ist genauso ein Ding, was uns angeht. Wo wir an Kraftlosigkeit manchmal leiden. Wo wir mehr einen Schein haben, als wir wirklich leben, was Gott von uns möchte und will. Und dann antwortet Gott. Und dann haben wir ja hier dieses ausführliche Antworten Gottes gehört. Und er zeigt, warum er auf dieses Suchen, auf dieses Beten, auf das Fasten, auf dieses Fragen seines Volkes nicht reagiert. Er zeigt klar auf, warum er von dieser Art nichts wissen will. Warum das alles vergeblich ist. Und jetzt wollen wir reingehen. Wir wollen uns das anschauen, weil Gott lehrt hier einen ganz klaren Weg. Er lehrt einen Weg zur Umkehr. Einen Weg, der zu ihm führt. Ein Weg und ein Verhalten, was ihn ehrt und worauf er sich super gern freut, wenn wir so unterwegs sind. Und dann ist es etwas, wo Gott auch wieder deutlich macht, hey, wenn wir ihn in der Weise suchen, mit dieser Herzenshaltung, mit der Art, wie es hier beschrieben ist, dann will er sich super gerne finden lassen. Dann gibt er massive und gewaltige Verheißungen, die er dort zur Verfügung stellt und wo er sagt, hey, das will ich in deinem Leben zur Entfaltung bringen. Warum hört Gott nicht? Wir fangen an, Vers 3. Da ist diese Anklage, da ist dieses Rufen des Volkes, warum fasten wir und du siehst es nicht, warum kasteien wir unsere Seelen und du beachtest es nicht. Und dann lesen wir im Folgenden, dass es da heißt, ihr geht an eurem Fastentag euren Geschäften nach, ihr treibt alle eure Arbeiter an. Das ist der erste Punkt. Wir sehen, dass dort Gott sagt, das klage ich euch an. Ihr geht euren Geschäften nach, ihr treibt eure Arbeiter an. Jetzt könnte man sagen, na heißt das, wenn wir fasten, sollen wir nicht arbeiten gehen. Das wäre ja ein logischer Schluss, wo wir sagen, nee, das meint's nicht. Gott zeigt ja zunächst erstmal den Widerspruch auf, es wird äußerlich gefastet, ne? In Sacktuch und Asche gekleidet, dann wird hier so getan, als oh, heute geht's uns aber so schlacht. Und da ist es was, wo nach außen hin deutlich wird, hey, die suchen Gott. Und gleichzeitig gehen sie mit ihren Mitarbeitern, mit ihren Arbeitern, mit ihren Sklaven zur damaligen Zeit oder mit allen anderen Menschen unglaublich unbarmherzig und ganz hart um. Da ist keine Gnade zu finden, da ist nichts da. An ihrem Fastentag gehen sie ihren Geschäften nach, das heißt, sie tun alles, was in ihren Augen richtig erscheint und was ihnen gefällt. Das ist eine Parallele und die wird vor allen Dingen dieses Wort immer wieder im Richterbuch aufkommen. Sie tun, was ihnen vor Augen steht, sie tun, was sie denken, es ist richtig und sie machen einfach, was sie denken. Und wie wir wissen, das Richterbuch ist ein Buch, wo es drunter und drüber geht und wo das Volk Gottes hoch und runter ist. Und wo es mal einen kurzen Moment gibt, wenn ein Richter da ist, der läuft es einigermaßen und danach tut wieder jeder, was in seinen Augen richtig ist und es geht einen Berg runter. Danke, Andreas, für diesen schlechten Wortwitz. Und was das Schlimme daran ist, was Gott hier anklagt, sie lassen die Auslegung des Gesetzes, also des guten Wortes Gottes, lassen sie bestimmen durch ihre eigenen Neigungen. Das ist mir zu anstrengend. Das müssen wir irgendwie ein bisschen abmildern. Dieses Gebot Gottes, ach naja, das muss man nicht so ernst nehmen. So eine kleine Notlüge, das stört doch nicht. Ich muss doch aussehen, wo ich bleibe. Anstatt dem Nächsten die Hand zu reichen und ihm aufzuhelfen. All diese Dinge, da merken wir, hier geht's um etwas, wo die ganze Zeit geguckt wird, dass ja, ich nicht zu kurz komme. Es geht darum, dass ich irgendwie hier mit meinem Recht durchkommen muss. Und das bestätigt sich dann, weil das Zweite, was Gott sagt, ist, ihr fastet, um zu zanken und zu streiten und mit gottloser Faust reinzuschlagen. Sehr göttliches, sehr wohlgefälliges, sehr ja, gutes Verhalten des Volkes Gottes. Es wird hier eine Habgierigkeit und eine Unbarmherzigkeit deutlich. Und das Interessante ist ja, dass gerade der große Versöhnungstag, wo gefastet wurde, ein Tag war, wo ja auch die Schuld erlassen werden sollte. Na? Also das heißt, da gab es Momente, wo Sklaven freigekommen sind, wo sie aus dieser Schuld des Herrn gegenüber hinausgenommen wurden, entlassen wurden. Aber anstatt an so einem Tag milde walten zu lassen, Menschen in die Freiheit zu geben, wird mit gottloser Faust reingeschlagen, wird angetrieben, wird gestritten und wird gezankt, was das Zeug hält. Anstatt also über ihr eigenes Leben nachzudenken, was die eigentliche Aufgabe von einem Fastentag ist, verurteilen sie einander. Es werden Rechtsstreitigkeiten geführt und auf seinem Recht beharrt. Es wird mit allen Mitteln erwirkt, dass ich ja mein Recht bekomme. Es sind auch nicht nur Kämpfe mit der Zunge, also nicht nur Rechtsstreitigkeiten, sondern zur Not wird auch zur Gewalt gegriffen. Und dann wird halt der andere niedergestreckt. Und wenn er nicht dort lein tut, dann gibt's Bar. Also dann merkt man, was hier für eine Härte drin ist. Hier merken wir, was da für eine Gewalt dabei ist. Und da sagt Gott, wenn ihr so unterwegs seid, wenn ihr das tut, dann ist es was, wie soll ich mich da drauf, also wie soll ich da erhören? Wie soll ich eure eigensinnigen, selbstgefälligen Gebete erhören? Deswegen sagt Gott, deswegen höre ich nicht. Deswegen reagiere ich hier nicht. Und das braucht uns nicht zu wundern, ehrlicherweise. Und dann ist es aber etwas, und jetzt kommt dieser Moment, wo Gott sagt, aber ich will euch einen Weg zeigen. Und dann geht's los, ab Vers 6, ist nicht das ein Fasten, an dem ich wohlgefallen habe, oder an dem ich gefallen habe. Und ein Punkt, der in dem Kapitel immer wieder vorkommt, ist ungerechte Fesseln losmachen oder das Joch lösen, das Joch aus der Mitte hinweg tun. Joch, haben wir schon mal gehört, aus dem Neuen Testament, nehmt auf euch mein Joch. Ich kann mich, glaube ich, erinnern, dass der Heiko mal mit so einem Balken, warst du das nicht, der hat ihn mal mitgebracht hatte und den hat man dann hier vorne. Also Joch, was quasi auf die Schultern eigentlich von Ochsen oder ne, von Tieren gelegt wurde, um das Feld zu beflügen oder umzuarbeiten. Es ist dieses Bild, was verwendet wird. Und jetzt ist es etwas, hier sagt uns das Wort Gottes, ihr sollt das Joch aus eurer Mitte hinweg tun. Das heißt nicht, dass das Joch bedeutet, ihr sollt nicht mehr pflügen. Ihr sollt nicht mehr euer Feld bestellen. Sondern es ist ein Übertragenes, was es hier bedeutet. Ein Joch zeigt eine Verbindlichkeit an, zeigt, dass man unter etwas drunter genommen ist, unter eine Gewalt, dass man dort irgendwo eingespannt wurde. Es kann eine Schuld bedeuten, weswegen ich dem anderen gegenüber verpflichtet bin. Damals konnte das eine Sklavenverbindung meinen. Unterdrückung, wo Menschen klein gehalten wurden, wo sie arm gehalten wurden, wo sie verhindert wurden, dass sie, ja, in ein eigenständiges Leben kommen. Und dieses Joch, dieses, was Menschen in Knechtschaft hält, in der Verbindlichkeit zu mir hält, das soll ich wegtun. Eine Parallelstelle ist Nehemia 5, die Verse 10 bis 12. Ich und meine Brüder und meine Diener haben ihnen auch Geld und Korn geliehen. Wir wollen ihnen doch diese Schuld erlassen. Gebt ihnen heute noch ihre Äcker, ihre Weinberge, ihre Ölbäume und ihre Häuser zurück, dazu den Hundertsten vom Geld, vom Korn, vom Most und vom Öl, den ihr ihnen auferlegt habt. Da sprachen sie, wir wollen es zurückgeben und nichts von ihnen fordern, sondern es so machen, wie du gesagt hast. Und ich rief die Priester herbei und nahm einen Eid von ihnen, dass sie es so machen wollten. Die Situation hier im Nehemia-Buch ist ja, dass dort eine große Gruppe von Volk Israels aus Babylonien wieder zurück nach Israel kommt, nach Jerusalem, wo die anfangen, die Stadtmauer wieder aufzubauen. Die waren also lange im Exil. Und trotzdem gibt es hier noch Verbindlichkeiten. Trotzdem sind da Leute, die da sitzen und sagen, du schuldest mir noch das, 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 das und das, deswegen habe ich deinen Ölbaum, deswegen habe ich deinen Weinberg, deswegen habe ich das, alles gepfändet, es gehört mir. Und da sagt Gott, hört auf mit diesem Mist. Gebt das frei, löst das, nehmt dieses Joch der Unterdrückung aus eurer Mitte hinweg. Das sind eure Brüder, beutet die nicht aus. Wie ist es bei uns? Jetzt hat keiner von uns einen Ölbaum oder einen Weinberg oder ein schönes Feld, also doch, der Heiko vielleicht. Aber was sind die Dinge, wo wir Leute in Verbindlichkeit halten? Das werde ich dem Sack nie vergeben. Dort hat er mir einmal das gesagt, das trage ich dem bis in alle Ewigkeiten nach. Und die Erwartung ist da, dass er endlich mal kommt und sich entschuldigt, dass er mir das angetan hat. Und wir haben dieses Joch und wir packen das drauf auf den Nächsten und wir gängeln den und wir versuchen den in irgendeiner Verbindlichkeit zu halten, in irgendeiner Abhängigkeit. Und wir merken nicht, dass wir uns damit komplett gegen Gott richten. Nehmt weg dieses Joch der Unvergebenheit. Löst die Fesseln, löst die Ketten und nehmt hinweg aus eurer Mitte. Und dann noch was anderes, die Erwartung. Die Erwartung, dass der andere doch endlich mal so sein soll, wie ich mir gern wünsche. Dass der endlich mal das macht, was ich die ganze Zeit von ihm erwarte. Ich hab's dem doch schon so oft gesagt. Und diese Erwartungen, das können auch eine Geißel sein. Wie viele Kinder konnten sie ihren Eltern nie recht machen? Und sie sind immer hinterhergerannt, so nach dem Motto, wenn ich nach meinem Vater endlich mal stolz machen könnte. Wenn der einmal sagen würde, ich freue mich über dich. Wie viele Menschen leben unter diesem Joch? Wie viele Menschen suchen und sehnen seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, fast, nicht ganz, Jahrzehnten, darum, dass sie diesen Satz mal hören. Und sie halten das dem Vater, der Mutter oder wem auch immer vor. Und wenn es plötzlich brisant wird, kommt das alles hoch. Ja, du hast doch eh nie. Und dann kommt diese Bitterkeit. Das ist dieses Joch. Das soll raus aus unserer Mitte. Das soll raus aus uns als, auch als Gemeinde. Wie viele Erwartungen aneinander haben wir denn hier? Fallen lassen, raus und lösen. Und dann sehen wir auch die Fesseln der Unvergebenheit. Auch da eine Parallelstelle aus Jona 3, Vers 8. Da ist es etwas, wo Jona ja zu den Niniviten, zu Ninive, den Leuten dort, den Niniviten, heißt das so? Den Leuten von Ninive, so rum, machen wir ein Genitiv draus, dann passt. Ninivea, ja. Das sind die Leute, die bei Nevea arbeiten. Gut, so. Jona 3, Vers 8. Sondern Menschen und Vieh sollen sich in Sacktuch hüllen und mit aller Kraft zu Gott rufen und sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt. Jona predigt dort und das ist die Reaktion. Diese Reaktion des Volkes zu sagen, wir müssen umkehren. Gott macht ernst. Wir dürfen hier nicht länger auf unserem bösen Weg bleiben. Wir dürfen nicht länger dieses Blut an unseren Händen kleben haben. Das muss gereinigt werden. Das muss weg. Dann lesen wir noch, Hungrigen dein Brot brechen, Arme Verfolgte in dein Haus führen. Da geht es um den Unterschlupf, Sicherheit zu bieten. Wie kann ich einen Raum, einen Schutzraum, einen Raum von Sicherheit kreieren? Was ist mir da anvertraut? Welche Menschen sind mir da gegeben, die dort vielleicht genau das brauchen? Entblößte sollen bekleidet werden. Ja, das wird bei uns in unserer Gesellschaft immer mal wieder herausfordernder, weil mehrere Leute einfach rumrennen und denken, ja, die Hälfte haben wir heute auch vergessen. Und es meint aber nicht nur das. Es meint nicht nur eben Menschen, die jetzt zu wenig anhaben, einfach mit einem Sackfix zu überkleiden und zu sagen, gut, haben wir unsere Schuldigkeit getan. Sondern das bedeutet genauso, Frauen anzuziehen, nämlich in Gedanken. Wo wir Männer häufig eher den gegenläufigen Part haben, dass wir Frauen ausziehen. Dass wir dort eine Vorstellung haben, wie könnte denn das aussehen da? Nee, genau gegenteilig. Anziehen, bekleiden, das Entblößte bedecken. Und dann kann das aber auch genauso sein, dass Menschen, die sich verbal entblößen, die verbal sich äußern und dort vielleicht auch was sagen, was nicht so schlau ist, das, was sie dort gesagt haben, soll nicht hinter ihrem Rücken verwendet werden, um es weiter zu tratschen, um schlecht zu reden, um zu lästern und so richtig herzuziehen. Sondern auch das ist ein Begleiten von Entblößten aus Anstand, nicht über den Nächsten schlecht zu reden. Das Gesprochene nicht gegen ihn zu verwenden. Vor allen Dingen nicht in Form von Dritten. Und man soll sich dem eigenen Fleisch nicht entziehen. Also man soll für die Familie da sein. Genau das ist auch das Gegenteil, ne? Wenn wir sehen, wie sie gehen ihren Geschäften nach, sie treiben ihre Arbeiter an. Sie suchen die ganze Zeit, wie sie den Gewinn vielleicht auch maximieren können. Da bist du selten daheim. Zu Hause sein, für die Familie da sein und dort sein. Okay, ihr Lieben, ihr seht also, das ist das, was dann die Bibel von uns will, was sie uns auflegt, was sie sagt, das ist das, was gut ist, was richtig ist. Und im Endeffekt ist es nichts Neues für uns. Wenn wir Matthäus 25 lesen, die Verse 35, 36, da heißt es, da sagt Jesus, denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist, ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben, ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt, ich bin ohne Kleidung gewesen und ihr habt mich bekleidet, ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht, ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Das ist eine Verheißung, die Jesus gibt, oder das ist ein Auftrag, den Jesus gibt, an seine Gemeinde, an seine Jünger. In seine Christenheit hinein. Also da können wir hier nicht einen Keil zwischen Alten und Neuen Testament treiben. Und dann heißt es später, in Vers 9, ist das, glaube ich, nee, in Vers 10, entschuldigt, dem Hungrigen dein Herz darreichen, die verschmachtete Seele sättigen. Dem Hungrigen dein Herz darreichen, das heißt, du teilst dich mit. Du teilst das, was du von Gott bekommen hast, mit. Du reichst es ihm da und du sättigst damit sein Herz. Diese tiefe Sehnsucht nach Ewigkeit, diese tiefe Sehnsucht nach Sinn im Leben, diese tiefe Sehnsucht danach, geliebt zu sein und geliebt zu werden. Und du, der du das gefunden hast, der du eine Antwort hast, der du einen Weg dort schon gegangen bist, der du da schon was empfangen hast, reiche es dem Nächsten da. Gib ihm weiter. Segne ihn damit. Erfüll du ihn damit. Und dann, was ist die Verheißung eines solchen Fastens? Und jetzt wird's anschnallen, jetzt wird's Balsam für die Seele. Ich lese uns nochmal die Verse 8 und dann auch nochmal später. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Wie viele von uns lieben es, solche schönen Bilder und einen Status zu stellen, wenn der Sonnenaufgang ist? Und jetzt stell dir vor, du bist das. Du gehst früh aus dem Haus und für alle siehst du genau so aus. Das ist ein Anblick. Das ist herrlich. Das ist schön. Das ist eine Freude. Da staunt man drüber und da freut man sich. Weiter. Und deine Heilung, deine Wiederherstellung, kann man auch übersetzen, wird rasche Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst schreien und er wird sagen, hier bin ich. Dann kommt nochmal dieses Joch wegtun, das Finger zeigen, das unheilvolle Reden soll hinausgetan werden, das Lästern, das Schlechtreden, den Armen die ganze Zeit niederdrücken und sagen, guck dir mal die arme Sau an. Dieses ganze Zeug soll raus, dieses Entehrende, dieses Niedrigmachende Reden. Wenn du dem Hungrigen das in Herz darreichst und die verschmachtete Seele sättigst, und jetzt wieder, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie Mittag. Der Herr wird dich ohne Unterlass leiten und deine Seele in der Dürre sättigen, deine Gebeine stärken. Du wirst sein wie ein wohlbewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, deren Wasser niemals versiegt. Und die aus dir hervorgehen, werden die Trümmer der Vorzeit wieder aufbauen. Du wirst die Grundmauern früherer Geschlechter wieder aufrichten. Und man wird dich nennen, der die Breschen vermauert und die Straßen wiederherstellt, damit man dort wohnen kann. Okay, lass uns da nochmal kurz ein bisschen nachspüren, was sagt hier Gott eigentlich? Heilung wird rasche Fortschritte machen, Wiederherstellung wird kommen. Da wird etwas in dir erneuert. Und das ist doch genau das, was wir immer wieder erfahren, dass da, wo uns Gott naht, dass da, wo Dinge in uns von ihm berührt werden, befreit werden, freigesetzt werden, das ist doch was, da merken wir, da kommt was Neues in unser Leben. Da kommt was Geheiligtes, da kommt was Heiles in uns. Und dann empfangen wir da etwas, wo wir merken, da ist ein Reichtum drin. Ja, da mussten wir vielleicht manches durchkämpfen. Da mussten wir gehorsam sein und auch gehorsam bleiben und vielleicht auch durch manche saure Zeiten hindurch. Aber da, wo das plötzlich aufbricht und wo wir merken, hier bricht was durch, hier entwickelt Gott was Neues in uns, da kommt etwas raus, was plötzlich schön, was anmutig ist, was von Gott gehaucht ist und wo wir merken, da ist eine Kraft drin. Gerechtigkeit wird vor dir hergehen. Einerseits, um dich vor deinen Feinden zu schützen. Wenn deine Gerechtigkeit die Gerechtigkeit Jesu ist, dann kann der Feind dich nicht mehr anklagen. Dann kann er dich nicht mehr verdammen. Warum? Weil du gerecht gemacht bist durch das Blut des Lammes. Und dann steht die Gerechtigkeit Gottes höher als jede andere Gerechtigkeit. Und wenn die dir vorne weggeht, dann geht Gott vor dir her in seiner Gerechtigkeit. Und du brauchst keine Angst haben, was vor dir liegt, weil du weißt, Gott geht mit mir. Gott geht vor mir her, er schützt mich davor. Und die Herrlichkeit des Herrn, deine Nachhut. Einerseits von vorne und jetzt von hinten geschützt. Ihr Schutz ist vorne die Gerechtigkeit, hinten die Herrlichkeit des Herrn. Und auch das deutet auf Christus hin. Diese Gegenwart Gottes, diese Herrlichkeit Gottes in deinem Leben. Wie viele Menschen leben so sehr in der Furcht davor, dass ihnen Vergangenes, was eigentlich hinter ihnen liegt, dass es irgendwann mal einholt und sie noch schnappt. Sie einholt und es nochmal ein Fallstrick wird. Sie einholt und sie nochmal zum Boden streckt und kriegt. Die Herrlichkeit des Herrn ist ihre Nachhut. Warum bedeutet, oder was bedeutet uns das? Da, wo wir in Angst vor Dingen leben, die in der Vergangenheit passiert sind, wo wir vielleicht versagt haben, wo uns Dinge angetan wurden, wo selber an uns schuldig geworden ist, dort, wo wir die Dinge am Kreuz Jesu mit dem Blut Christi gewaschen und gereinigt und dort Vergebung empfangen haben, Buße getan haben, das abgelegt haben, das bedeutet es, dass Gott der Herr über diesen Dingen ist. Und dann brauchen wir keine Sorge haben, keine Angst haben, dass Gott uns das irgendwie nochmal rückwärts anschnappen lässt. Seine Güte, sie jagt uns nach. Seine Güte ist für uns. Seine Güte ist so gewaltig, dass wir uns dort fallen lassen können und dass wir dort uns bergen dürfen. Und dass wir dort hineintauchen können und sagen dürfen, es ist so gut, in Gott zu sein. Sie werden rufen und der Herr wird antworten. Wenn das Joch weggetan ist und das höhnische Finger zeigen und das unheilvolle Reden, hier ist das wieder nochmal aufs Engste verknüpft. Sobald es zerstörerischen und ungerechten Sachen unter seinem Volk aufhören, wird er Gebete so schnell erhören, dass wir uns wundern werden. Dann werden wir merken, wir haben bei Gott offenes Zutreten. Wir haben bei ihm ein offenes Gehör. Da steht nichts entgegen. Er wird uns ohne Unterlass leiten. Wie sehr suchen wir nach Führung in einer Zeit, die so durcheinander ist. Und Gott verheißt das. Seele in der Dürre sättigen. Deine Seele wird in der Dürre gesättigt. Was hier interessant ist, es wird Dürrezeiten geben. Es gibt Zeiten, da ist es trocken, da ist es ätzend, da ist es Wüste, da ist alles Duld. Aber Gott verheißt, dass du in diesen Zeiten, wo es schwer ist, wo es um alles geht, wo es vielleicht gerade so ist, wo du sagst, ich weiß nicht, wie ich dort durchkommen soll. Gott wird dich dort drin sättigen. Er verheißt dir deine Versorgung, seine Versorgung. Er wird deine Gebeine stärken. Du bist ein wohlbewässerter Garten, eine Wasserquelle, die niemals versiegt. Das sind wieder so Bilder, die Gott nimmt. Und da ist, glaube ich, etwas, wo wir automatisch sagen, ja, das ist doch das, was wir suchen, das, was wir sehnen. Und am Ende kommt noch, die Trümmer der Vorzeit werden wieder aufgebaut. Grundmauern früherer Geschlechter wieder aufgerichtet. Und dann kommt dieser neue Name, der die Breschen vermauert und die Straßen wiederherstellt, damit man dort wohnen kann. Also auch hier merkt man etwas, das, was brach lag, was zerstört war, was kaputt gewesen ist und was eigentlich nur noch, ich sag mal, auf die Schulthalde gefahren werden kann. Dort gibt es bei Gott ein, da können wir wieder was draus machen. Da bauen wir was auf. Da kommt wieder etwas hervor. Also egal, wie schlimm Dinge aussehen und wie niedergeschossen sie sind oder wie in Sack und Asche und in allen möglichen Einzelteilen zerlegt was ist, das heißt nicht, dass bei Gott das ein Ende ist. Sondern dort kann wieder was wiederhergestellt werden. Dort kann wieder was hervorgekommen werden. Da kann was aufgebaut werden. So, wir sind jetzt einmal im Schnelldurchgang durch dieses Kapitel. Für manche war es nicht der Schnelldurchgang, ich weiß, es hat sich länger angefühlt, aber es ist in Ordnung. Was soll also durch das Fasten geschehen? Wir haben viele Dinge gehört, Dinge, die wir unbedingt tun sollen. Und ihr habt gemerkt, dass es eben nicht nur etwas ist, was hineingehört, wenn wir gerade fasten. Ja? Also, wenn wir fasten, sollen wir uns um Arme kümmern. Sollen wir lieb sein, sollen wir barmherzig sein, sollen wir den Nächsten sehen. Das ist etwas, das gehört ins Leben eines Christen hinein. Aber umso mehr in den Momenten, wo wir sagen, wir beten, wir fasten, wir strecken uns ganz bewusst nach Gott aus, wir suchen nach ihm, dann dort werden wir umso schneller merken, wie selbstsüchtig wir in manchen Punkten noch sind. Warum? Wie hat es der Kollege gesagt, den ich gefragt habe, der hat mit diesem Jesaja 58 so schon seit Jahren, ist das so ein Lebenskapitel für ihn, der hat gesagt, wenn man fastet, wird man relativ schnell mitkriegen, dass man relativ schnell fitzig wird. Da ist die Zündschnur ziemlich kurz. Geduld, die ist sehr rar gesät. Die Nerven liegen schneller blank. Und man wird schnell merken, dass man mit manchen Sachen, wo man sonst entspannt umgehen kann, plötzlich merkt, und warum? Weil wir uns nicht die ganze Zeit in dem Sinne mit was vollstopfen, sondern bewusst auf was verzichten und dort merken, was plötzlich, weil wir eben nicht diese normale Versorgung haben, die gut ist und die Gott uns gern gibt, aber wenn wir uns ausrichten auf ihn, dann merken wir, was in den Momenten in uns hochkommt. Was dort an Ungeheiligtem ist, was dort an Dingen ist, die schon lange eigentlich Bedarf haben, bearbeitet zu werden und ans Kreuz gebracht zu werden, aber was wir super gerne wegtun, wo wir uns mit anderen Sachen vollstopfen. Aber in den Momenten, wo wir uns ausrichten auf Gott, wo wir nach ihm suchen und wo wir uns auch Zeiten einrichten mit ihm, da ist es etwas, wo wir feststellen werden, dass dort auch Dinge hochkommen. Dass dort Dinge bearbeitet werden sollen und müssen. Die sollen und die kommen ans Licht. Und da ist es das Gute, nicht die Decke des Schweigens drüber zu streicheln. Nicht zu sagen, ja, aber der andere ist ja viel blöder. das fällt uns ein und das ist uns leicht. Und im Endeffekt ist es nichts anderes als Selbstrechtfertigung. Ich rechtfertige mich selber, indem ich sage, der andere ist blöder. Dann brauche ich nämlich nicht auf mich gucken. Wie schnell, wenn uns irgendetwas aufregt, ist der andere schuld, anstatt bei uns mal nachzugrasen, ob da vielleicht was schief ist. Und ihr werdet spannende Entdeckungen machen, wenn ihr mal den Gedanken zulässt, dass der andere vielleicht nicht schuld ist, sondern dass da was in euch kaputt ist, in euch geheiligt werden muss, in euch ans Kreuz muss und weg muss. Und was noch wichtig ist, manche, und da wurde sicherlich viel Missbrauch betrieben, haben so nach dem Motto, naja, wenn du Gott suchst oder wenn du auf dem Weg bist, mit Gott irgendwie Versöhnung zu haben, dann musst du dich anstrengend durchfasten und dann musst du dort durchgehen, dass du ein neues Leben bekommst, dass du von Neuem geboren wirst. Davon reden wir hier nicht. Es geht nicht um die Erlösung, die Christus erkauft hat durch sein Blut am Kreuz. Die ist es uns gegeben, auf Grundlage dessen, was er getan hat. Aber im Weg mit Jesus gehört dieses besondere Suchen hinein. Dort geht es nicht darum, nimmt mich Gott an oder nimmt mich Gott nicht an. Sondern es geht darum, Gott in der Weise zu suchen, wie es ihm wohlgefällig ist und wie er es geboten hat. Und welche Verheißungen er drauf gesetzt hat, das haben wir gesehen. Vater im Himmel, und so preisen wir dich jetzt für diese Zeit. Danken dir auch für die Zeit, die vor uns liegt bis Mittwoch, wo wir dich suchen wollen in Gebet und Fasten. Und wir bitten dich, segne du uns in dieser Zeit. Bring hervor, was dir nett gefällt und was du raushaben willst aus unserem Leben. Sprich aber auch hinein, Jesus, was dir wohlgefällig ist. Öffne du uns den Blick für das, was wir sehen sollen und was wir sehen müssen. Jesus, wir danken dir dafür und wir preisen dich, dass du an uns wirkst und wir ehren dich darüber. Amen. So, ihr Lieben. Ich darf euch unter den Segen Gottes stellen und manche sind gleich stehen geblieben, die haben das richtig gemacht. Die haben sich einmal aus Sport die Beinmuskeln zu trainieren. Und ich nehme, weil ich glaube, das passt ganz gut, so auch zum Start in die Fastenzeit, nehmen wir Jesaja 40 heute als Segnungsvers, der Vers 31. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Und so seid gesegnet mit diesem Wort. Amen. Einen schönen Sonntag, ein gutes Hungern.